Talk for Future. Trends und Entwicklungen. Eine Welt im Wandel. Erzählt von Gästen, die etwas bewegen.
Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist der Wolfgang Gruschwitz mit einem neuen Podcast von Talk for Future und heute habe ich den Geschäftsführer der Hirmer-Gruppe hier bei mir, den Gerhard Krenzle. Es ist ein Urgestein im Modehandel und in der Modeindustrie. Er ist seit über 40 Jahren in dieser Branche und ist seit 2025 Geschäftsführer der Hirmer-Gruppe. Hallo Gerhard, es freut mich sehr, dass wir uns hier mal austauschen dürfen. Du warst ja vorher Vorstand bei Wörl und auch mal bei Hetlage und du bist ja ein Spezialist für Strategie, Markenführung und Restrukturierung vor allen Dingen. Jetzt eine ganz provokante Frage, hat das Hirma nötig?
Ja, erst einmal hallo Wolfgang. Und die Frage ist gar nicht, hat das ein Unternehmen nötig, sondern ich glaube, dass es und bin der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, sich in den Markt zu verändern, weil wenn der Markt beginnt, dich zu verändern, dann wird es immer mit schwieriger. Und ich glaube, das ist so ein Thema vom gesamten deutschen Mittelstand, dass man einfach gucken muss, dass man in die Zukunft kommt und eine gewisse Veränderungsbereitschaft an den Tag legt.
Im Augenblick ist der Handel natürlich sehr unter Druck, sowohl internationale Umgebungsgeschichten. Ich will jetzt gar nicht auf jede Krise eingehen. Es ist natürlich auch nationale Geschichte, die wir hier zu bewältigen haben. Und die Herausforderungen im regionalen Markt, gerade in München, sind ja auch gigantisch geworden mittlerweile, was die Straßenführungen angeht, Parkplatzsituationen, aber auch die Frequenz. Und wir auch in München sind natürlich auch belastet von Leerständen und dem Frequenz. Wandel. Hier ist natürlich auch ganz wichtig, dass man neue Strategien und neue Umsetzungskompetenzen macht und da bist du ja auch sehr stark darin. Was habt ihr denn so vor? Eckerle habe ich gesehen, macht gerade zu oder einen Räumungsverkauf. Die große Größen werden umgebaut. Die Hirmer-Gruppe selber ist ja auch im Wandel. Was sind so die nächsten Ziele von euch?
Also uns ist wichtig, dass wir die Marken zusammenführen. Wir hatten früher ja eigentlich in Silo-Denken, jede Leistungsmarke, Eckerle, Hirmer, große Größen, hatten einen eigenen Geschäftsführer. Und dann eben noch die Logistik dazu. Das hat die Unternehmerfamilie, sage ich jetzt einmal, zum Jahreswechsel beschlossen. Sie möchten das verändern. Sie möchten die Leistungsmarken wieder zusammenführen, um eben einen Hirmer zu kreieren. Und der Kunde, der in Hamburg zu Hirmer geht, muss letztendlich ein Gefühl von München mitbekommen. Und der in Frankfurt auch, weil es gibt nur einen Hirmer. Und der eine hat halt Übergrößen, der andere hat im Grunde genommen eine große Männerauswahl mit großen Größen. Aber er kauft immer bei der Marke Hirmer und mit der Idee wollen wir das Unternehmen verändern.
Wenn ich jetzt höre, ihr seid ja Männerspezialisten und Männer sind ja von Haus aus ein bisschen mehr träge. Die Männer verzeihen es mir, wenn ich das so sage, aber die sind ja auch sehr loyal, was Kaufverhalten angeht. Wie spürt ihr den Wandel denn? Ist es jetzt im Nachgang ein bisschen mehr? Kaufen die Männer mehr online ein oder sind die fauler geworden? Oder wie spürt ihr den Kundenwandel?
Also was ist für uns wichtig? Also ich glaube, wir haben den Vorteil, dass wir nur für Männer da sind. Das heißt, wir können uns konzeptionell nicht ganz so verzetteln. Und der Mann kauft oft sehr gezielt. Und was aber trotzdem, der Mann hat ja auch sein Kaufverhalten verändert. Wenn wir heute glauben, er kauft nur noch, wenn er was braucht, ich glaube, da täuschen wir uns. Sondern wir müssen ihm einfach vielleicht neu zeigen, was könnte er brauchen. Wir haben eine Kundenumfrage gemacht. 47% unserer Kunden kommen viermal im Halbjahr. Und wenn ein Mann viermal kommt, dann bedeutet das schon was. Also ich glaube, dass man dort den Mann falsch einschätzt, sondern wir müssen ihm eben ja vielleicht das Gefühl geben, dass er nach Hause kommt und dass er sich dort gut fühlen kann und dass er unkompliziert seinen Einkauf erledigen kann.
Wir haben ja vorhin gesprochen darüber, dass die Marken zusammengeführt werden sollen. Heißt es, dass Eckerle dann aufgegeben wird und dass jetzt alles unter Hirmer dann läuft?
Nein, das ist nicht der Ansatz, sondern der Ansatz ist tatsächlich derjenige, Eckerle soll Eckerle bleiben. Wir wollen die guten Dinge voneinander lernen. Eckerle ist Spezialist im hochwertigen Premium-Bereich. und führt ausschließlich das und hat bedient hier eine Nische. Wir bedienen mit großen Größen die Nische. Also jede Marke soll für sich stehen, aber nichtsdestotrotz die Inkredenzien, die Werte, die rauskommen, das, was Hirma ausmacht letztendlich, das muss jedes Unternehmen für sich spüren.
Wir haben ja das Stammhaus in München, haben wir ja bereits Stück für Stück umgebaut, oder ihr habt es umgebaut. Ihr habt ja auch eine Tagesbar mit eingebaut. Das Kundenerlebnis ist damit sehr gestiegen. Ist das jetzt eine Blaupause, so eine Copy-Paste-Pause für die anderen Standorte und auch für ein Eckerle, dass man da auch Gastronomie mit reinbringt?
Das sehen wir im Moment so nicht, weil die Häuser tendenziell dort zu klein sind, weil ich glaube, dass die Tagesbar eine gewisse Größe braucht, um auch in gutes Repertoire abzuspielen. Wir haben natürlich hier den Vorteil im Haus, wir bewirtschaften die Bar selber. Wir haben einen sehr, sehr guten Koch, der beim Steigenberger war, der betreut unsere Kantine und daraus betreuen wir auch die Tagesbar. Jetzt bringen wir dort natürlich enormes Preis-Leistungs-Verhältnis mit rein. Das können wir in den anderen Häusern leider so gar nicht bieten. Und man muss schon ehrlich sein, wir verdienen mit dem Café und unserer Tagesbar nicht wirklich Geld, sondern das ist Service für unseren Kunden. Und wenn das so null auf null aufgeht, sind wir zufrieden, weil wir uns natürlich vorstellen, dass der Kunde eine gute Qualität haben muss.
Du hast ja Erfahrungen mitgebracht von den anderen Häusern. Und dort sind ja auch Gastronomien eingesetzt worden. Ist es so generell, dass die Gastronomie eher ein Add-on ist für den Handel oder ist es ein Muss für den Handel?
Ich glaube, das muss jeder Standort für sich selbst entscheiden. Es gibt sicher, sage ich jetzt mal, Gastronomiekonzepte bei Einzelhändlern, die für sich wahrscheinlich sogar Geld verdienen können oder tun. Für uns ist es tatsächlich eher ein Service, weil wir natürlich schon sehen, wenn bei uns am Samstag die Tür aufgeht, dann stehen nochmal 60, 70, 80 Kunden vor der Tür, die wollen dann in die Gala-Abteilung. So, und dort ist es so, die kommen dann oft zu dritt, zu fünf, zu siebt. Und da ist für uns die Tagesbar einfach wichtig, da holen wir die Kunden mit Terminen ab, machen ein Vorgespräch, wo wollt ihr mit was hin. Ein Teil bleibt dann in der Bar sitzen, trinkt was, isst was. Die anderen kaufen sich ihren Hochzeitsanzug oder den Anzug für die Trauzeugen. Die Leute treffen sich zum Frühstück. Für uns ist es schon so ein Platz geworden, wo man sich trifft, wo wir ein gutes Gefühl vermitteln wollen. Und wir sind zufrieden, wenn die Kunden zu uns kommen. Die müssen gar nichts kaufen, sondern die müssen bei Hirma sein. Und wenn ich mich bei Hirma wohlfühle, dann ist das ein Investment, was wir für einen Kunden gerne tun.
Du hast mir...
Ja? Das ist halt eine andere Sicht.
Ich habe ja schon mal mit ein paar Frauen auch gesprochen und die gehen ja gerne auch zu euch in die Tagesbar. Wie ist es zu vereinbaren mit den Frauen und Männermode? Oder kaufen die Frauen für die Männer ein?
Also A, kaufen die Frauen natürlich oft mal Dinge ein, die sie für einen Mann mitbringen, keine Ahnung, Hemd oder Gürtel, wie auch immer, wo man die Größe weiß, wo man im Grunde genommen kein Risiko eingeht. Es gibt Frauen, die selektieren vor, aber im Grunde genommen für uns ist es wichtig, dass sich die Frau im Haus genauso wohlfühlt. Und wenn eine Frau gern zu uns kommt, dann ist es, denke ich, auch so, dass sie sagt, komm, lass uns am Samstag zum Hirma gehen und du guckst dann und danach gehen wir was trinken. Also das ist schon auch ein Schlüssel. Und für mich ist es dann immer schön, wenn wir unsere Frauenstammtische sehen. Kommen dann und irgendwann, stehen die dann auf und gehen mit ihren Männern einkaufen. Ich glaube, dann haben wir in dem Sektor alles richtig gemacht.
Kommen die Frauen auch ohne ihre Männer?
Auch, ja klar. Die machen ihren Stammtisch auch ohne ihre Männer und fühlen sich bei uns wohl. Und das ist eigentlich ja das Wichtigste, weil ich denke mal, auch viele Frauen treffen die Kaufentscheidung für den Mann oder mit dem Mann gemeinsam. Und insofern haben wir da schon ein ganz festes Bild, dass die Frauen auch gerne zu uns kommen. Das ist natürlich schon unser Ziel auch.
Da sprichst du ein heißes Thema an. Ist der Mann es noch Mann oder ist der Mann eher gegängelt von seiner Frau und wird dann dementsprechend angezogen? Ich kenne das ja von früher her.
Ja, also das glaube ich jetzt noch nicht. Ich denke mal, die Männer sind schon selbstbewusst genug zu wissen, was sie wollen und was sie tun. Die Frau hilft vielleicht eher mal dazu, das zweite, das dritte, das fünfte Teil zu kaufen. So nach dem Motto, wenn du jetzt schon da bist, dann nimm halt mit. Ich glaube, dass es wenig Männer gibt, die sich was aufreden lassen. Das würden wir auch gar nicht so wollen, sondern da geht es eher darum, hat der Mann dann auch danach das Gefühl, dass sich seine Frau neu in ihn verliebt. Und das ist doch eigentlich das Schöne, wenn er dann mitkriegt, sie fängt zu strahlen an, die Hose passt gut. Und ich glaube, das ist so ein Prinzip, was immer funktioniert.
Finde ich schön, wie du das so sagst, weil das ist ja, passt ja auch genau zum Zeitgeist. Jetzt am Wochenende hat ja die Welt auch wieder über den Mann gesprochen und der Stern hat auch einen Artikel, was macht den Mann aus und sowas. Und da geht es wieder um die äußeren Erscheinungen. Die reden sehr stark von den Muskelbildungen und von der Körperfülle, dass man da auch ein bisschen mehr drauf achtet. Aber natürlich gehört das Outfit auch dazu. Siehst du, dass hier wieder die Männer auch ein bisschen mehr Wert legen auf das äußere Erscheinungsbild oder kommen die immer noch in Jogginghosen und Sneakers daher?
Gut, letztendlich sieht man wie immer alles. Wir stellen für uns schon fest, dass der Mann grundsätzlich in der Regel gut angezogen sein will. Und auch sich daraus im Grunde genommen in Lebensgefühl damit auch kauft. Und so muss es letztendlich auch sein. Und der Spruch, Kleider machen Leute, der stimmt ja nach wie vor. Jetzt nicht einmal so unbedingt, um es nach außen zu zeigen, aber um sich selber wohl zu fühlen, um sich gut zu fühlen, gehört natürlich gut passende Kleidung dazu, weil es macht ja keinen Sinn, ich pflege meinen Körper und schaue, dass ich Muskulatur habe und dann kaufe ich mir Klamotten, wo ich danach ausschaue, wie wenn ich 10 Kilo mehr hätte. Dann kann ich mir das andere auch sparen. Also insofern glaube ich, wer auf seine Gesundheit, auf seinen Körper, auf sein Erscheinungsbild Wert legt, kommt letztendlich über eine gute Begleitung gar nicht drüber weg.
Jetzt frage ich mal ganz provokant, gibt es irgendeinen Trend, den man jetzt als Mann haben muss? Ich weiß, du bist mehr für die Strategie und Markenführung und du hast dafür deine Verkäufer und Einkäufer, aber hast du irgendein Gespür dafür, was im Augenblick trendig ist?
Also es ist natürlich schon so, dass die Männer ihr Outfit, sage ich jetzt mal, so flexibel wie möglich gestalten wollen. Das heißt also ein schönes Overshirt mit der passenden Hose dazu, mit T-Shirt und mit Hemd kombiniert, so dass man sich universell kleiden kann, ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Und was wir feststellen, was bei uns im Moment gut funktioniert, sind so Semi-Outfits, die sowohl Business wie auch casual getragen werden können, die ich eben neu interpretiere. Und dort haben wir verschiedene Marken und Looks, wo wir den Mann dort gut bedienen können. Da stellen wir schon fest, dass der Mann da drauf reflektiert.
Da muss ich jetzt tatsächlich nochmal zu euch kommen und mir auch ein Semi-Outfit besorgen. Casual und Business. Es ist ja immer so, du hast gesagt, Kleider machen Leute und auch die Kompetenz wird natürlich über die Kleidung gemacht, auch wenn es sehr aufgeweicht wird und casual sicher trendy ist, aber der Mann fühlt sich sicher im Original und auch seinen entsprechenden Formen entsprechend auch wohl. Jetzt gehen wir mal weg von der Mode. Ich meine, wir haben ja verschiedene Herausforderungen am Eingang schon mal erwähnt. International können wir nicht viel verändern, aber regional. Und hier sehe ich in München extreme Probleme, sowohl in der Parkplatzsituation. Ihr habt ja auch ein großes Pirmer Parkhaus, das ja eliminiert werden soll, auch die ganzen Zugänge zur Innenstadt. Wie wirkt sich das aus und was für eine Strategie verfolgt ihr hier? Was macht ihr hier?
Also für uns ist letztendlich wichtig, dass die Leute zuerst schon mal in die Stadt kommen. Und dort muss man halt im Grunde genommen als Stadt sich bewusst sein, wo sind meine Arbeitsplätze, wen muss ich denn unterstützen und. Und bei allen politischen Gesinnungen hin oder her, man muss natürlich die Leute in die Stadt kommen lassen. Dann ein zweites Missverständnis, das Parkhaus gehört uns nicht, sondern das gehört tatsächlich, das Grundstück gehört der Stadt und wird betrieben von den Münchner Hochgaragen. Und wir sind lediglich, wie sagt man denn, Mieter der Werbeflächen.
Aber das schon sehr lange, weil das wurde euch jetzt sozusagen...
Und deswegen wird es als Hirmer Parkhaus genannt, aber das gehört uns tatsächlich nicht. Und für uns ist aber trotzdem natürlich wichtig, dass die Leute in die Stadt kommen. Das Parkhaus wird auch ganz gut angefahren. Wir haben dafür unsere Stammkunden auch Parkplätze, sage ich jetzt mal, gemietet. Wenn die bei uns einen Kauf tätigen, dann können die da kostenfrei parken. Das ist für uns ein wichtiges Stilmittel. Aber ich glaube, das wäre zu kurz gesprungen, sondern wenn man in die Stadt guckt, sage ich jetzt einmal, für den internationalen Tourismus tun wir relativ viel. Wir tun für den Tagestourismus relativ wenig, was ich schlecht finde. Der Blick müsste eher auf die Tagestouristen auch gehen, die dann tatsächlich auch zum Einkaufen kommen. Und wenn man jetzt mal guckt, am Samstag grundlegend ist meistens die Staustrecke gesperrt. Macht natürlich Sinn, wenn die Leute von außen kommen, muss ich erstmal die Staustrecke sperren. Dann muss man natürlich schwer in die Stadt kommen. Also wir haben da schon so einige Herausforderungen stadtpolitisch, die eigentlich den Handel erschweren.
Wir haben ja letztes Jahr den heißesten Sommer oder beziehungsweise den wirtschaftlich heißesten Sommer gehabt. Da kam ja Taylor Swift, da kam Coldplay, da kamen einige, die Europameisterschaft war da. Also es war einige Sache. Wie war denn der August dieses Jahr?
Also für uns war der August sehr gut. Wir haben tatsächlich ein sehr gutes Geschäft gemacht. Und man kann schon erkennen, also jetzt ist Taylor Swift, wie auch immer, war für uns eine extrem gute Geschichte letztes Jahr. Weil das war im Grunde genommen eine Veranstaltung mit einem anderen Niveau. Das war eigentlich toll, dass so viele internationale Gäste kamen in einer hohen Qualität. Das war mega. Und die Europameisterschaft bringt zwar viele Leute in die Stadt, aber wenig Kaufbereitschaft. Also das ist vielleicht gut für Hotellerie und, aber für den Einzelhandel ist eine Taylor Swift natürlich wesentlich besser. Also ich wäre ein Frau Swift-Fan.
Ja, ja, auch wenn er keine Cowboy-Stiefel für die Frauen habt.
Ja, aber da waren viele gute Pärchen, Mutter, Vater, Tochter und. Also das war schon ein guter Mix an Qualität, was da an Leuten unterwegs war. Das war schon echt erstaunlich.
Ich habe mit der Firma Tretter, mit dem Gregor Tretter auch gesprochen und der hat gesagt, wir haben sehr viel investiert in Service, in dass die Kunden zufrieden sind und dass die ein schönes Einkaufserlebnis bekommen, dann sind die auch zufrieden und dann steigen sie wieder ins Auto und dann stehen sie 1,5 Stunden im Stau, um rauszukommen. Damit ist eigentlich der ganze Erlebnisfaktor dahin. Ist das bei euch auch so, seht ihr das auch so, dass man da irgendwie mehr machen muss, dass man irgendwie, ja, die Innenstadt ein bisschen besser zugänglich macht. Du hast zwar die Stammstrecke erwähnt, aber wie schaut es denn mit den Autos aus? Ich meine, du das Parkhaus, wenn es mal weg ist, was passiert dann?
Ja, gut, das wissen wir nicht, wie das dann entwickelt wird. Die Frage ist, dass ich denke mal, wir haben im Umkreis genügend Parkplätze. Also da sage ich jetzt mal, haben wir keine so große Angst, wenn das Parkhaus weg wäre, dass uns morgen was fehlt, ist nicht ideal. Wir würden es gerne eher behalten. Aber das macht uns weniger Sorge, sondern was halt im Moment schwierig ist, sind die ganzen Baustellen, die veränderten Straßenführungen, wo man halt im Grunde genommen merkt, man hat einfach den Handel nicht im Blick. Und wenn man aus der Stadt fährt, klar ist es immer ein Ärgernis, aber ich denke mal, wenn ich die Leute in die Stadt hole, müssen sie auch wieder rauskommen. Wenn die in die Allianz Arena fahren, ist die Parkplatzsituation auch nicht ganz so ideal. Auch dort stehe ich dann eine ganze Weile und habe einen fokussierten Platz, wo ich es vielleicht noch mal leiten könnte. Also sicher wäre es schöner, wenn du problemlos aus der Stadt fährst, aber es ist nicht ein gutes Gefühl auch zu sagen, okay, ich habe einen schönen Einkaufstag hinter mir, jetzt setze ich mich ins Auto, fahre raus, gut, dann brauche ich halt mal eine halbe Stunde länger durch die Stadt. Aber wenn ich mich einen Tag wohlgefühlt habe, weiß ich gar nicht. Also ich würde das jetzt nicht ganz so als Hindernis sehen.
Ihr wart ja früher mal, vielleicht seid ihr es auch noch, weiß ich jetzt gar nicht, Sponsor von Basketball, vom FC Bayern Basketball. Ist das noch weiterhin?
Nein, sind wir nicht mehr.
Nein, seid ihr nicht mehr.
Das haben wir nach Corona aufgegeben.
Okay. Wenn du jetzt sagst, die Allianz Arena und da steht man auch im Stau, das ist ja natürlich emotional sehr hoch angesiedelt. Inwieweit siehst du jetzt die Männermode als hoch emotional und so, dass man auch wirklich ins stationären Handel geht und nicht nur in den Online abwickelt oder abgleitet?
Ja, also ich glaube, man muss letztendlich beides tun, weil es gibt, denke ich, Artikel, die man gut online nachversorgen kann. Und nichtsdestotrotz, wenn es um Passform geht, wenn es darum geht, die Haptik und wie auch immer zu spüren, wenn ich gut beraten werden will, muss ich in den stationären Handel gehen. Aber die Herausforderung oder vielmehr das Sonderlob sind ja dann auch unsere Mitarbeiter. Weil die Frage wird ja sein, die Beratung, die ich bekomme, wenn ich eine gute Kaufabwicklung habe, wenn ich stilistisch vielleicht sogar was Besseres bekomme, wie ich mir vorgestellt habe, wenn ich dort ein Einkaufserlebnis habe, wenn man dann so die Leute sieht, wie sie vorm Spiegel stehen, wie die Männer sich verhalten, wenn sie gut beraten werden. Ich finde, das macht Freude. Das ist nicht, dass es nur die Kasse voll macht, sondern das ist ja auch ein emotionaler Prozess, den man nicht unterscheiden darf. Und wenn man bei uns im Laden steht und sieht, wie die Männer sich bewegen, dann ist der Einkauf nicht ganz so schnöde, wie wir es manchmal glauben. Sondern die Frage wird nur sein, kann ich den Kunden wirklich überraschen? Dass wir heute einen guten Service bieten wollen, ist normal, das erwartet auch jeder. Aber die Frage, kann ich den Kunden überraschen mit, keine Ahnung, dem zusätzlichen Kaffee, vielleicht mit der schnellen Änderung und mit der Wartezeit, die er vielleicht anders überbrücken kann in der Tagesbar, mit einer Überraschung, mit der er nicht rechnet, mit einem kleinen Geschenk, mit einer, keine Ahnung, mit einem zusätzlichen Telefonanruf, wir haben für Sie das und das noch reserviert, möchten Sie es nicht holen, können wir es Ihnen zuschicken. Also ich glaube, wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, wie können wir unseren Kunden überraschen, und das ist die Aufgabe, der wir uns stellen wollen, weil es geht immer darum, den Service erwartet der Kunde heute von jedem. Die Frage wird sein, kriegen wir so eine Überraschung rein, wo der Kunde sagt, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Du hast ein sehr gutes Stichwort gegeben. Das Team ist ja der Erfolgsfaktor, gerade genau. Auch der Unterscheidungsfaktor zum Onlinehandel. Und der wird ja schnöde missachtet in vielerlei Hinsicht beim Einzelhandel. Was macht ihr, um die Leute zu halten, zu motivieren und zu weiterzubilden, dass sie auch wirklich den Kunden überraschen können? Denn ein Lächeln zum gegebenen Zeitpunkt oder eine Kritik am richtigen Ort ist natürlich sehr wichtig, um auch ein Vertrauen aufzubauen und um auch die Überraschung und auch das Erlebnis zu steigern.
Ja, also wir gehen ja mit relativ hohen Personalkosten auf die Fläche. Ich denke mal, wenn wir jetzt heute im Verkauf denken, gehen wir mit 18% Personalkosten in die Fläche. Sage ich jetzt mal, da gibt es Mitbewerber, die würden uns für wahnsinnig halten, weil die wahrscheinlich mit 10 oder 12% rechnen. Und für uns ist wichtig nicht nur die Menge, sondern wie geht der Mitarbeiter mit dem Kunden um. Das versuchen wir natürlich mit Hirmer-Trainings zu optimieren. Aber wir haben vor gut, wir sind gestartet letztes Jahr. Im Juni haben wir begonnen mit einem Planspiel. Übrigens bin ich seit Februar 24 im Unternehmen.
Ah, okay, gut, sehr gut, danke.
Ich bin seit Februar Gesamtgeschäftsführer für den gesamten Handel und die Logistik, das ist der Unterschied. Und wir haben im Stammhaus dann begonnen, mit einem Planspiel die Mitarbeiter in den Veränderungsprozess mit reinzunehmen. Das heißt, wir gucken uns einmal den Wirtschaftskreislauf an, haben dort einen Trainer mit dabei. Dann gehen wir einmal durchs Geschäftsjahr, was passiert dort, machen dann im Programm eine G&V, machen eine Bilanz, machen einen Jahresabschluss und versuchen uns dort letztendlich so einmal durch die Geschäftssituation zu stellen. Dann nach dem dritten Durchgang gibt es so eine Art Spiel, das ist so ein bisschen wie Monopoly, wo die Mitarbeiter dann feststellen, ah, jetzt muss ich den Prozess so und so verändern, wenn ich da investiere und da mache, dann passiert das und das. Das haben wir jetzt, glaube ich, zum 7. Mal gemacht, haben jetzt damit eingebunden rund 300 Mitarbeiter. Und nach dem Spiel holen wir uns dann die Ideen ab und haben Projektgruppen gegründet, mit denen wir dann die Veränderungsprozesse einleiten. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Gruppe, da waren wir gerade vorher zusammengesessen, die verändern die Personaleinsatzplanung. Dann gibt's eine Gruppe, die macht den inneren Prozess. Und so versuchen wir, in dem Veränderungsprozess Nähe zu erzeugen, Verständnis zu erzeugen, die Situationen zu verändern und die Leute eben noch näher ans Unternehmen zu bringen, die Hirmer-DNA neu für uns zu schärfen. Und da sind wir im Moment ganz erfolgreich. Aber es macht natürlich auch nicht allen Spaß, da muss man schon ehrlich sein. Weil man natürlich damit auch eine hohe Transparenz schafft, und Transparenz schafft Erkenntnis, und die Erkenntnis gefällt auch nicht jedem. So, und insofern sind wir bei meinem Lieblingsthema, das heißt Motivation. Es ist immer schwer, Mitarbeiter zu motivieren, sondern was Mitarbeiter brauchen, ist, glaube ich, Anerkennung und eine richtige Auseinandersetzung und ein gutes Feedback. Aber ich glaube, dass es einfach nicht lang ein bisschen Chaka-Chaka und du bist der Größte. Und wie soll ich denn den Mitarbeiter motivieren, wenn ich jetzt jeden einzelnen Verkäufer oder Abteilungsleiter motivieren müsste, ohne dass, also die Frage wird ja eher sein, kann ich den eigenen Antrieb von ihm befeuern, dass er sagt, jawohl, geiles Unternehmen, da habe ich Bock und der nimmt mich in die Verantwortung und der sagt mir die richtigen Dinge und der schimpft mich auch mal oder setzt sich konstruktiv mit mir auseinander. Ich glaube, das ist eher das, was Mitarbeiter braucht. Jetzt den Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, zum Erfolg streicheln, ist nicht mein Ding. Ich glaube auch nicht, dass es so richtig gut funktioniert. Ich weiß, das ist nicht ganz so neuzeitlich, hört sich nicht so sexy an, wie man es im Moment von den ganzen Coaches kennt. Aber ich glaube halt, dass Leistung immer noch zählt, dass Einsatz zählen muss. Und wenn sich Einsatz rentiert, das ist der Faktor dann, und die Mitarbeiter Spaß haben und die Mitarbeiter Lust haben, da mitzumachen und wenn sie mit Verantwortung übernehmen können, dann haben wir das erreicht, was wir für Hörmer brauchen.
Ich glaube, da bist du nicht altmodisch, sondern ich glaube, du bist wieder ganz weit vorne. Das ist ja so ein Zirkel, der da immer wieder kommt. Es war ja früher mal so, dass man fördern und fordern verlangt hat statt verwöhnen. Dann hat man mehr verwöhnt und jetzt ist man wieder beim Fordern. Denn das, was du angesprochen hast, das spricht ja genau für den Zeitgeist. Wir brauchen wieder Leistung, wir brauchen wieder Motivation und das kommt nicht alleine dadurch, dass ich nur immer sage, du bist gut und mach ruhig weiter so und ohne Leistung gibt es auch dann auch einen Erfolg und das kann es natürlich nicht sein. Ja. Und das muss man einfach mal so sehen. Jetzt hat, wenn ich jetzt das alles so Revue passieren lasse, was du gesagt hast, was ist denn die DNA? Kannst du das mit zwei, drei Worten sagen von Hirma? Das ist ja so eine Art Unternehmensphilosophie.
Ja, also ich glaube schon, dass wir sehr über unsere Werte und Integrität ist für uns mit das Wichtigste, dass wir ein Unternehmen sind, das vielleicht viele alte Werte lebt. Wir sind ein Familienunternehmen, wir sind leistungsstark, wir waren immer die Nummer eins und wir sind Europas größtes Herrenmodehaus, wahrscheinlich sogar weltweit. Und Bayern München würde sagen, das ist so ein bisschen mir Samir. Und so ist es bei uns auch. Ich habe nur noch den Ausdruck nicht gefunden, den muss ich noch erfinden. Aber es ist schon so, dass wir schon auch in gewisses Maße stolz auf das sind, dass wir Hirmer sind, wie wir sind. Wir sind nicht immer einfach, wir sind auch kantig, wir lassen Individualität zu. Und das ist, glaube ich, somit einer der wichtigsten Themen. Was wir jetzt allerdings lernen müssen, ist die Veränderungsbereitschaft und im Grunde genommen, sage ich jetzt einmal, ein Stück weit über den Hirmer-Tellerrand rauszugucken, weil die Welt ist nicht in, wie sagt man denn, am Ortsschild von München vorbei, sondern wir müssen, glaube ich, jetzt schon eher nochmal gucken, dass wir die unsere Sinne schärfen, um zu sagen, wie können wir den Kunden, wenn er nach München kommt, zum Hirmer bringen? Und das ist das, was wir schaffen müssen, weil wir schon eine enge Kundenbindung haben. Wir haben viele Stammkunden, die aus Hamburg und Frankfurt kommen. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, kommen die nach München oder kommen die zu Hirmer? Und sind dann in München. Und die Antwort versuchen wir uns gerade zu legen. Aber für uns wäre es natürlich, und darauf arbeiten wir hin, mit Stammkundenvorteilen. Wir haben jetzt Kooperationen mit zwei Reisebüros begonnen. Wir haben eine Kooperation mit zwei Hotels, zum Beispiel mit dem Platzl, wo unsere Stammkunden den großen Vorteil haben, wenn sie in die Stadt kommen. Und so versuchen wir den Kunden oder den Stammkunden, der von außen kommt, natürlich auch an Hirmer und an uns zu binden. Und das macht uns eigentlich aus, dass wir individuell agieren und reagieren können.
Ihr gebt dem Kunden sozusagen ein Zuhause, ein gerne wiederkommen. Das ist immer schon wichtig.
Ja, genau.
Jetzt könnten wir noch viel mehr reden. Was ist denn deine Perspektive für die Zukunft des stationären Handels und wie geht's mit München und mit Hirmer? Was wünschst du denen und vor allen Dingen, was wünschst du denn deiner Generation, die nach dir kommt?
Also, Ich denke mal, München ist nach wie vor eine tolle Stadt. Wir müssen uns halt, glaube ich, grundsätzlich überlegen, wollen wir die Leute hier drin haben oder nicht? Und wenn ja, wenn wir dann schon die Straßen dicht machen, dann müssen wir uns überlegen, es gibt ja auch Beispiele in anderen Städten, die dann zumindest Konzepte haben, dass die Leute in die Stadt kommen. Also ich kann nicht die Stadttore, sage ich jetzt mal, die Parkplätze schließen und dann noch die Stammstrecken. Also irgendwie muss ich mir halt die Beflutung der Innenstadt, da muss ich mir was überlegen, weil ich glaube, München ist ja auch insgesamt attraktiv, nicht nur zum Einkaufen, sondern dass die Leute sich in der Stadt bewegen. Also da würde ich mir eine etwas modernere und offene Stadtpolitik wünschen und vielleicht sollten die einfach mal gucken, in andere Städte fahren. Jetzt Bäume zu pflanzen, weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig sexy ist. Einfach mal nach Frankfurt gehen, sich die Bäume angucken im Herbst, was das mit dem ganzen Laub und was da in der Fußgängerzone passiert. Und wenn ich dann wieder die Wege teile, ob ich da die Stadt attraktiver mache, weiß ich nicht. Und insofern wünsche ich mir für die Stadt vielleicht mehr Weitblick. Und für den Modehandel, glaube ich, wenn er in München nicht mehr funktioniert, dann wird es insgesamt ein Stück schwerer. Und ich denke mal, der stationäre Handel hat Zukunft. Man muss sich nur sein Tun neu überlegen. Und der Kunde, wenn ich sehe, wie unsere Kunden kommen, das wäre gar nicht wegzudenken, dass wir keinen Laden hätten. Das kann man online einfach nicht auffangen. Sondern die Frage wird eher sein, kann ich online und offline gut miteinander kombinieren? Habe ich eine gute Kommunikationsplattform? Und wenn ich sehe, wie sich die Kunden bei uns im Haus verhalten, denke ich mal, das Erlebnis kann im Grunde genommen kein Online-Kauf bieten, sondern der bietet Schnittware und vielleicht einen guten Abschluss. Und dort hat der Handel seine Vorteile über Personal, über Emotionen, über eine gute Auswahl, über Qualität, über ja den Kunden begleiten, dem Kunden ein Stück Sicherheit geben, gute kommunikative Stärken, weil der Einkauf ist ja nur mehr, wie ich kaufe was, sondern ich trete ja in Interaktion mit dem Personal, das Personal tritt mit dem Kunden in Interaktion. Und ich glaube, das Spiel macht's aus. Der Verkauf ist dann so, wie er ist, aber das sich miteinander beschäftigen, die Menschen sprechen miteinander, das sich begegnen. Also ich glaube, dass wir uns mehr Gedanken um die Begegnung machen müssen, weil wir, also mein Eindruck ist, dass die Begegnung für die Menschen schwerer wird durch Social Media, online, wie auch immer. Aber die Begegnung als solches macht das Leben wertvoll. Wenn wir mal gucken, wie viele Menschen wir begegnen, unser Gespräch heute, man teilt Dinge, man bespricht Dinge und man gibt doch, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das macht doch das Leben reicher. Das Leben macht ja nicht reicher, im Grunde genommen irgendjemand zu sehen, der mir irgendwas vormacht, wo ich gar nicht weiß, dass es wahr ist. Und das andere ist doch Realität. Und das würde ich der Nachfolgegeneration wünschen, sich mehr um die Begegnung zu kümmern, aber halt auch wieder die Leistung in Fokus zu nehmen. Jetzt nicht, ich muss mich nicht totarbeiten, aber ich muss halt die 15% mehr machen wie der Rest. Und dann brauche ich vielleicht auch weniger, wie sagt man denn, vermeintlich wird ja über Talente gesprochen und. Aber was nützt mir das Talent, wenn ich im Grunde genommen, ja, nicht die Durchsetzungsstärke habe, nicht die Kraft habe, mich dort einzubringen, dann kann ich alle Talente dieser Welt haben und ich bringe nichts aufs Parkett. Also ich wünsche jedem so ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen für sein eigenes Ziel allerdings. Nicht für irgendwas, sondern für sich selber. Dass er drauf guckt und sagt, habe ich Bock und das mache ich mit einer hohen Leidenschaft. Das würde ich uns wünschen.
Du hast sehr schöne Worte gewählt, auch Leidenschaft, die 15% über dem zu tun, was man eigentlich normal ist. Und das sind tolle Aussagen. Es hat mich sehr gefreut, Gerhard, dass wir darüber mal gesprochen haben. Und ich hoffe, dass du deine Ziele und die Motivation auch weiterhin im Team hochhältst. Das war Gerhard Krenzel. Krenzle, Geschäftsführer von der Hirma Group und ist seit 24, jetzt korrigiere ich mich, Geschäftsführer von der Hirma Gruppe. Und Gerhard, es ist ganz wichtig, dass man solche Leute wie dich haben, um hier auch den stationären Handel voranzutreiben. Es hat mich wahnsinnig gefreut. Ich würde jetzt mal kurz, hast du ein kleines Geheimnis für unsere Hörer, wie man sich selbst motiviert, wenn man mal ein bisschen im Tal ist? Du bist ja Stratege in der Motivation.
Ja, ja. Also ich kann nur sagen, wie es bei mir funktioniert.
Ja, das wisst ihr schon mal was.
Ja, genau. Wenn die Welt außenrum, wenn immer mehr Menschen mich links und rechts aufregen, dann gucke ich in mich und dann denke ich mir, was muss ich jetzt bei mir verändern, damit die anderen wieder besser werden? Weil letztendlich liegt es an mir selber. Ich muss mir angucken, wie gehe ich mit, also ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, wie gehe ich mit Niederlagen um? Mit Erfolgen kann jeder umgehen, sondern die Frage ist, wie gehe ich mit Niederlagen um? Traue ich mir selber Fehler zu? Weil wir haben auch so eine Situation, glaube ich, keiner will mehr Fehler machen. Und wenn ich keine Fehler machen will, mache ich nichts. Also ich muss mich einfach trauen, auch mal in die Grütze zu langen. Und dann korrigiere ich das und dann ist es auch wieder gut. Also ich glaube, das ist das Geheimnis. Einfach tun, nicht einfach warten.
Einfach tun und nicht warten. Das, so lasse ich das jetzt mal stehen. Liebe Podcast-Hörer, ich wünsche euch allen viel Motivation und lasst euch das von Gerhard Grenzle auch gerne mal als Beispiel zeigen und schaut mal in den Spiegel und sagt, die 15%, die ich mehr machen muss, um hier erfolgreich zu sein, ist in unserer heutigen Zeit nicht besonders schwer, denn das Niveau ist relativ niedrig und wie heißt es so schön, schwache Zeiten gebären starke Menschen und starke Menschen gebären schwache Zeiten. Und insofern, wir sind, glaube ich, in einer schwachen Zeit und insofern könnt ihr nur stärker werden. Das freut mich sehr. Danke, Gerhard. Hat mich sehr gefreut.
Talk for Future. Wir sprechen über den Wandel. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Trends und Entwicklungen erfahren möchten, besuchen Sie einfach unsere Website talkforfuture.de.